Navionair, Episode 63, Garmin Edge Explorer 2.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich Thomas, servus.
Eurobike verarbeitet?
Ja, wieder fit. Nach der Corona-Infektion, die ich ja auch auf der Eurobike besucht habe. Aber jetzt ist wieder alles gut und ich konnte schon wieder ausführlichste Testfahrten jetzt auch in ordentlichem Trailgelände genießen.
Wunderbar, wir haben ja auch schon dein Video zum Anschauen. Und ja, in dieser Folge steht ja der Edge Explorer 2 im Vordergrund, aber wir haben noch ein paar Nachrichten, ein paar News.
So ist es. Da gibt es die Firma Bikemap, einen App-Hersteller aus Österreich, haben wir schon öfter mal drüber gesprochen. Und da gibt es ja jetzt was Neues und du hast dich da, glaube ich, ein bisschen näher mit beschäftigt.
Ja, es kam eine E-Mail rein und da hieß es, wir haben eine neue Routing-Funktion. Man kann jetzt in seinem Routing-Profil angeben, ob man viel, wenig oder stark auf Radwegen geroutet werden möchte. Und das Erste, was mich dann ja bewegt ist, sind es wirklich Radwege oder sind es Radrouten, sprich ausgeschilderte Radrouten. Das haben die so ein bisschen offen gelassen. Und gemeint ist aber, ja, man kann sagen, ist es mehr auf der Straße oder mehr auf Strecken mit Radinfrastruktur? Aus meiner Sicht eigentlich nichts richtig Neues, sondern da hat man nur den Schieberegler mal ein bisschen offengelegt, den man bei solchen Routing-Systemen hat. Ich habe es dann auch mal ausprobiert und es war nicht wirklich überzeugend. Also die Qualität, die da rauskam, hat mich jetzt nicht so wirklich begeistert, sowohl beim einen Schalterausschlag als auch beim anderen.
Okay, gut. Naja, was wir vielleicht da noch erwähnen müssen, dieses neue Routing funktioniert ja, soweit ich verstanden habe, nur für Premium-Abo-Kunden.
Ja, das kommt noch dazu und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen ja schade. Vor allen Dingen, wenn man mal sieht, was die Konkurrenz macht und da muss man mal sagen, die Bikemap-Leute, die müssen sich, glaube ich, ganz schön anstrengen, damit der Zug nicht komplett von ihnen wegfährt.
Ja, habe ich auch das Gefühl. Sie haben gute Ideen, gut gestartet, aber irgendwie hackt es jetzt ein bisschen. Und ich habe gerade eben noch mal die Seite auf. Bei denen kostet ja auch mal so ein Bikemap Premium im Jahr 45 Euro.
Ja, und wenn man sich dazu nochmal die Sachen anschaut, die wirklich so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal sind, die haben ja eine Heatmap als Darstellung auf ihrer Kartenseite. Die kann man auch so anklicken, da muss man gar kein Premium-Mitglied sein. Da ist mir aufgefallen, dass die Daten offenbar doch einige Jahre alt sind.
Boah.
Und ja, bei uns gibt es nämlich einen Übergang über die Weser, der ist seit 2 Jahren komplett blockiert. Da kommt man überhaupt nicht rüber. Normalerweise kommt man ja als Fahrradfahrer überall vorbei irgendwie, aber da nicht. Und ja, wenn man sich diese Situation mal anschaut, da führt dann in der Tat die Heatmap, also Streifen sind da sichtbar, also Fahrradfahrer, die da lang gefahren sein sollen, natürlich irgendwann mal, aber eben, die sind ja mindestens über 2 Jahre alt.
Ja, gut, das ist dann immer das Prinzip, wird das einfach eine Heatmap immer nur aufgefüllt, immer weiter oder wird da auch mal wieder was rausgenommen? Insofern, es wäre wirklich mal ein spannendes Thema, da dahinter zu gucken.
Ja, ich habe es mir bei Strava auch mal angeschaut. Strava ist da besser.
Okay.
Da ist dieser Übergang einfach grau, also wird nicht befahren und von daher ein Zeichen, dass Strava in seiner Heatmap eben aktuellere Daten drin hat.
Ja, und sie nehmen auch wieder etwas raus, wenn sozusagen der Verkehrsfluss auf diesen Strecken wieder nachlässt, dann, dass es eben wieder dunkler wird sozusagen. Also
ja.
Passt.
Na, vielleicht müssen wir uns mal einen Strava-Experten holen, würde mich auch mal interessieren, wie die das angehen. Ja, und es gibt was Neues bei Komoot. Dazu hast du auch schon ein Video gemacht, wie ich gesehen habe.
Genau.
Nämlich die Funktion TrailView.
So ist es. Da gibt es quasi eine neue, ich nenne es mal Zusatzebene auf der Karte, die du dazuschalten kannst. Hier sehr schön gelöst. Das ist für alle Nutzer möglich. Also du brauchst weder diese Kartenkachel gekauft haben, noch musst du Premium-Mitglied sein. Also es gehört zum Gratis-Angebot. Und dann findest du auf der Karte lauter lustige grüne Pünktchen. Und wenn du da mit der Maus drüber fährst, dann siehst du Fotos von diesem Weg an dieser Stelle und kannst dir dann wirklich schön ein Bild machen, was dich denn auf dieser vorgesehenen oder geplanten Tour für Wegverhältnisse erwarten.
Ja, und wie ist deine Meinung? Ist das brauchbar?
Durchaus. Also gerade so im Mountainbike-Bereich, da ist es ja immer eine Frage, ist es eine spannende Strecke, weil der Unterschied zwischen einer schönen Strecke und einer mit meinem Fahrkönnen nicht mehr fahrbaren Strecke ist halt teilweise wirklich eng. Und da kannst du dir dann auf diesen Streckenabschnitten Fotos angucken und dann kann man da schon recht gut abschätzen, ob das passt. Also im Bereich der Trails, weshalb die Funktion wahrscheinlich auch so heißt, finde ich es durchaus brauchbar. So im Tracking, Touren, City oder Rennradbereich, da ja, ist es nett, aber da würde ich es jetzt nicht unbedingt als so wichtig einsehen.
Also ich habe mir es auch mal angeschaut und ja, ich habe dann auch schon direkt ein paar Fehler festgestellt. Also ich stimme dir zu, es ist brauchbar, aber es ist eben nicht 100% verlässlich. Ich habe also dann direkt eine Stelle gefunden, die komplett falsch positioniert war. Da war so ein Foto an der Stelle, wo es einfach nicht war. Und man kann dieses Foto, normalerweise sieht man ja nur so Wege und so, da wird das schwierig zu sagen, ist es jetzt richtig oder falsch. Aber in dem Fall war sogar ein Gebäude im Hintergrund mit fotografiert. Der Eingang eines Freizeitparks bei uns, da könnte man genau sagen, der ist wirklich nicht da, sondern an einer anderen Stelle, wo auch ein Komoot Highlight ist, kann man auf Komoot selber direkt mal nachvollziehen. Also da ist irgendwas nicht exakt zugeordnet, weil vermutlich die GPS-Koordinaten in diesem Foto nicht exakt waren.
Die Gefahr hast du natürlich auch. Und was ich dann gehört habe, wo jemand dann gleich gesagt hat, oh, das ist ein Glump, das funktioniert überhaupt nicht. Die Position hat zwar gestimmt, aber da hat halt der Fotograf in den seitlichen Schotterweg rein fotografiert. Und der Nutzer hat erwartet, dass er den großen geteerten Hauptradweg sieht. Mhm. Ja gut, da kann aber natürlich keiner was dafür, wenn da eine Kreuzung ist. Dann hast du halt einmal den tollen geteerten breiten Radweg oder Radroute. Ja, und wenn da halt im 90-Grad-Winkel ein geschotterter kleiner Pfad weggeht, dann hast du halt an diesem Punkt zwei Möglichkeiten, die du fotografieren kannst.
Ja, nee, das ist schon klar. Also mein Fazit ist eigentlich, wenn es da mehrere Bilder gibt, ja, dann sollte man die sich einfach anschauen und bei den Highlights bei Komoot, also ich jetzt mal wirklich die innerlichen Highlights, also wo wirklich viele Leute langfahren, nicht diese Punkte bei Komoot, an diesen Strecken gibt es durchaus häufig mehrere Bilder und wenn man die sich anguckt, dann kriegt man auch ein Bild sozusagen von der Strecke an sich. Wenn also nur ein Bild da ist, wäre ich vorsichtig. Wenn mehrere da sind, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass es einigermaßen stimmt. Und damit ist man bei dem nächsten Problem eventuell, weil manchmal hast du da 20 Punkte und du weißt gar nicht, welchen du anklicken sollst.
So ist es genau. Wobei man muss ja nicht anklicken. Es reicht ja, wenn man mit der Maus drüber fährt. Da auch noch der wichtige Hinweis. Es funktioniert nur in der Desktop-Variante, also im Browser. In der App kann man sich diese Bildchen nicht anschauen.
Ja, ich habe noch was gesehen. Bei Komoot wird ja jetzt auch auf Schutzgebiete hingewiesen. Wenn man also auf ein Highlight hin plant, also jetzt wirklich diese roten Punkte, die bei Komoot als Highlights von den Usern angelegt sind, das kann man ja sagen, okay, da will ich jetzt hin. Dann wird man darauf hingewiesen, Achtung, dieses Highlight befindet sich in einem natursensiblen Raum und dann wird auch ein Link dazu angestellt. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
Das ist ganz gut, ja. Da gingen ja auch im Moment so ein paar Dinge durch das Internet, durch die Blogosphäre, wo ein YouTuber zu einer 10.000 Euro Geldstrafe verdonnert wurde, weil er eben diverse Vergehen in Naturschutzgebieten begangen hat und die auch noch perfekt auf YouTube archiviert hat, und damit war es für die Ranger ein leichtes, da die Beweisführung anzutreten.
Ja, also so schlau muss man einfach mal sein.
Ja, da kann man jetzt sagen, entweder du gehst da nicht rein oder das 11. Gebot, du sollst dich nicht erwischen lassen. Aber wir sind natürlich immer für, man soll sich an die Regeln halten hier an dieser Stelle.
Ja, würde ich auch sagen, weil der Benutzerdruck ist einfach so groß geworden. Und wenn man sich mal mit den Leuten unterhält, den Naturschützern, den Förstern und sonst wem, dann ist das schon manchmal wirklich ein Problem halt, ja. Und man muss auch natürlich dazu sagen, die meisten Nutzer halten sich auch dran. Es gibt ein paar Idioten. Das ist eine Situation, die hatten wir schon vor 20, 30 Jahren in Fußgängerzonen. Und da gab es mal einen ADAC-Sprecher, der sagte, wer ein Schwein ist, benimmt sich auch so. Und ja. Das sind aber zum Glück eben nur ein paar Leute.
So ist es. Und das ist auch unabhängig dann vom Verkehrsmittel. Also egal, ob Wanderer, ja, Jogger oder Mountainbiker oder Tourenradfahrer. Ich meine, ein Trottel bleibt ein Trottel.
Gut gesagt. Ja. Gehen wir doch mal in die Höhe. Hast du dir auch mal ein schönes Video von TUNAV angeschaut?
Das habe ich mir auch angeschaut, ja. Das war schon eine ganz nette Aktion, was sie da in Spanien gemacht haben oder das Projekt, das sie da unterstützt haben.
Ja, das fand ich toll. Also TUNAV, die Kollegen aus Spanien, die bei uns noch relativ unbekannt sind. Wir haben die ja beide auf der Eurobike getroffen. Du warst ein paar Momente vor mir da. Und wir haben ja mit dem Inhaber, dem Santiago, und seiner Frau, der Julia, gesprochen von TUNAV. Jetzt haben sie ein Video eingestellt, wo es ein Kinderprojekt gab in Spanien. Und die haben dann einen Stratosphäre-Ballon zusammengebaut und darunter eine Aufhängung, wo man ein GPS-Gerät von TUNAV eingehängt hat und eine Kamera, die dieses Gerät gefilmt hat und dann diese Ansicht dann zur Erde gefunkt hat. Und das war natürlich schon klasse, weil man sieht dann, wie der Ballon steigt. Und ja, Matthias, wie geht's weiter? Erzähl du mal.
Ich weiß gar nicht, in wie viel Zehntausende von Meter Höhe er dann hochgegangen ist. Und diese Action-Cam filmt halt immer das Display. Und das Schöne ist, irgendwann reißt dann auch mal die Mobilfunkverbindung ab. Und dann kann man eben, nachdem sie das wieder gefunden haben, haben sie die Kameradaten ausgewertet. Und dann sieht man wirklich schön, wie man schon hochkommt und schon leicht die Krümmung der Erde erkennen kann. Und dann merkt man diesen Ruck. In dem Moment ist also dieser Heliumballon geplatzt, ja, und dann geht es richtig flott Richtung Erde zurück.
Ganz genau, ja. Ja, und ja, also das Ding ist auf satte 27.000 Meter über den Meeresspiegel gestiegen. 40 Grad war es in Spanien beim Start und minus 56 Grad oben, als es dort den höchsten Punkt erreicht hat.
Es war auch, fand ich, sehr interessant mit teilweise wie jungen Kindern, die das gebastelt haben.
Ja, ja.
Also, und dann wirklich berechnet, wo muss ich starten, wie sind die Windverhältnisse in den verschiedenen Luftschichten, damit ich schon mal einen groben Anhaltspunkt haben kann, wo das Ding wieder runterkommt. Und dann hatten sie halt dieses System von TUNAV, was sich SIMI nennt, was dann eben, sobald es Mobilfunkempfang hat, die eigene Position übertragen kann. Also das sind dann so so Funktionen, was zum Beispiel Garmin und Wahoo über Mobilfunk machen, übers gekoppelte Handy, also diese Group-Track-Geschichten. Und das hat ja TUNAV schon integriert. Und dann konnten die wirklich relativ einfach mit einem zweiten TUNAV-Gerät die Position, die der abgestürzte Ballon dann übermittelt hat, annavigieren und haben also da diesen Raumgleiter, kann man schon fast sagen, wieder gefunden.
Ja, das war schon toll. Ein bisschen schade war eben, dass das Display eben diese Störmeldung zeigte. Dann konnte man eben nicht so genau sehen, wie das mit der Höhe weiterging.
Genau. Werden wir mal das Video in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr da mal reinschauen.
Ja, genau.
Du hast dir noch was angeguckt mit dem D-Netz. Was ist da los? Telekom, Vodafone oder?
Ja, also ich nenne das immer D-Netz. Das heißt eigentlich das Radnetz Deutschland, also sprich unsere Radfernwege, die sich kreuz und quer durch Deutschland ziehen. 12 an der Zahl. Ein 13. ist da mit bei diesem Datenset. Das ist der Radweg Deutsche Einheit. Und das Ganze ist ein Projekt, das liegt beim Bundesamt für Güterverkehr, also kein Witz, das heißt wirklich so. Und da gibt es eine Radabteilung, die kümmern sich um dieses D-Netz, denn diese Deutschlandrouten, denn da gibt es immer wieder auch etwas zu koordinieren, wo das Ganze langgeführt wird. Das ist im Prinzip ein Netz aus unseren Flussradwegen, also alle unsere größten Flüsse sind mit dabei, die Küstenrouten sind mit dabei und das Ganze wird dann eben miteinander verknüpft, sodass ein Netz entsteht und das ist dann eben das Radnetz Deutschland. Das gibt's jetzt zum Download, also wer sich diese Radrouten mal anschauen will, der kann die sich auch als GPX-Datei runterladen. Das war die Pressemitteilung von den Kollegen, ich habe es mir mal angeschaut. Leider haben die Daten keine Höhendaten dabei, GPX-Dateien sind da, die sind noch präzise, aber ja, so ein bisschen nachbessern könnte man schon noch.
Ja, ist okay. Und du lädst dann jede einzelne Route getrennt runter oder gibt es die dann alle zusammen?
Nein, die gibt es dann wirklich einzelne Routen pro Radroute, eine Datei. Ja, und jetzt gibt es noch was zum Thema Powermeter.
So ist es. Da bin ich drüber gestolpert, dass die Firma Verve aus Australien, eher unbekannt, hat ihren neuen Leistungsmesser Infocrank IC2 vorgestellt. Ja gut, Powermeter ist jetzt hier bei uns eigentlich im Blog und im Podcast nicht ganz so wahnsinnig interessant. Ich habe es mal hier reingenommen, weil Infocrank ist wirklich, wenn du mit den Leuten, den Nutzern sprichst, gilt das so als der Goldstandard unter den Wattmessern. Mhm. Die messen also in der Achse Kurbel und nutzen da eine Möglichkeit, dass man dann nicht mal mehr das ganze System kalibrieren muss, sondern die haben da eine Messmethode sehr nah an dem Punkt, wo die Kraft eben wirkt oder eingeleitet wird, dass das extrem gut sein soll. Und interessant fand ich die Aussage, dass sie eben eine Genauigkeit von 1,5% gegenüber der ja, absoluten Realität herstellen wollen. Mhm. Wie auch immer man das dann angeht. Also da braucht man dann ein ja, geeichtes System, gegen das man es testen kann. Das ist jetzt noch nichts Verwunderliches, aber sie sagen auch, untereinander haben die verschiedenen Leistungsmesser maximal eine Abweichung von 0,5%. Und das fand ich dann doch eine recht lustige Aussage. Das kann ich mir vorstellen, wenn irgendwie so eine Profitour-Mannschaft trainiert und der eine hat immer schlechtere Werte als der andere, dass man da dann aufhören kann, sozusagen das auf die Technik zu schieben, sondern ja, wir haben jetzt höchstens diese 0,5% Abweichung zwischen unseren zwei Systemen.
Mhm. Ja, das ist schon eine ziemlich gute Sache.
Genau. Ansonsten, also Umbau ist nicht ganz so einfach. Du musst komplett hier die Kurbel rausnehmen, wird Kurbel und die vorderen Zahngrenze werden also ersetzt. Der ganze Spaß soll ab Dezember diesen Jahres im Handel verfügbar sein. Und als Preis geben sie 1150 Euro an. Wer da Interesse hat, der sollte Gas geben mit der Bestellung, weil sie haben jetzt erstmal ein Paket mit 100 von diesen Leistungsmesser mit 15% Rabatt. Damit liegt man dann so bei 970 Euro. Und dann gibt es nochmal ein Paket mit 10% Rabatt und dann noch eines, wenn das weg ist, geht es zur nächsten Tranche mit 5% Rabatt. Mhm. Also das finde ich ganz lustig auch, was sie da diese Pakete gemacht haben für die Erstkäufer.
Ja, da war ein cleverer Online-Marketing-Manager dran. Ja, jetzt aber gehen wir doch mal zu unserem Hauptthema über, zum Garmin Edge Explore 2.
Genau, wir haben ihn beide schon am Radl genutzt. Was war dein erster Eindruck?
Der erste Eindruck war, sieht ja genauso aus.
Genau, ein bisschen mehr Weiß ist mir dann auch gleich aufgefallen.
Bisschen schicker, ja.
Boah, ich meine, das Weiß ist ja eigentlich, wenn ich so auf den Messeständen immer unterwegs war bei mir in der Beratung, muss das Weiß sein, kann man da was machen? Und ich kenne da wirklich einige, die auch, der Edge 1030 war ja auch sehr weiß. Die haben sich dann gleich mal eine schwarze Silikonhülle gekauft, weil also weißes Gerät geht ja gar nicht.
Ja, jetzt sind sie aber noch weiser geworden, die Garmin-Leute, weil der Boden ist ja jetzt weiß statt schwarz.
Genau, der ist jetzt komplett durchgehend weiß, inklusive weißer Quadlock-Mount-Halterung. Die Umrandung des Displays ist schwarz geblieben.
Also ich finde das jetzt wirklich nicht so tragisch. Man kann da auch ein bisschen polieren oder mit irgendwelchen Kunststoffmitteln daran arbeiten, falls es mal so stark verschmutzt ist. Ich glaube, eher sieht man irgendwelche Katschen, wenn es mal runtergefallen ist. Das zumindest bei meinem alten Edge Explorer so. Den neuen habe ich jetzt noch nicht unbedingt jetzt in den Hardcore-Einsatz gegeben. Aber an sich, sagen wir mal so, ich fand jetzt das Ganze eigentlich ein ganz gelungenes Konzept, aber ein paar Sachen eben, die uns aufgefallen sind, da fragt man sich schon, was da Garmin macht. Und ich fange mal ganz unten links an. Und leider, diese Rundentaste, unsäglich, warum macht man das? Und warum lässt man da wirklich keine Mehrfachbelegung zu oder Alternativbelegung zu? Das kapiere ich nach wie vor nicht.
Ja. Ich glaube, da so weit denken die gar nicht, dass es Menschen geben könnte, die eine Runde nicht interessiert.
Ja, vor allen Dingen die Leute, die Zielgruppe für dieses Gerät, das ist ja eigentlich kein Radsportgerät, sondern eben ein Touringgerät für die Tourenleute, Freizeitleute etc. Radsport haben wir schon genug, aber es ist irgendwie, ich glaube, der Entstehung geschuldet und da ist die Rundentaste da und keiner denkt drüber nach, die irgendwie mal in eine richtige Funktion zu bringen.
Richtig, ich meine, das wäre ja eine reine Menüsache, aber da sind wir wieder bei dem Problemthema von Garmin Software.
Ja, also was ich gut fand, war, dass man die USB-Buchse verlegt hat und deinem Wunsch entsprechend jetzt auch eine USB-C-Buchse eingebaut hat. Das ist ja wirklich schön.
Ja, aber jetzt hören wir damit dann auf mit dem Loben von USB-C, weil mittlerweile sehe ich das als Standard an und es wird jetzt nur noch geschimpft, wenn mal kein USB-C. Also mittlerweile gibt es keine extra Lobpunkte mehr ab diesem Gerät, lege ich jetzt hier im Podcast fest. USB-C ist Standard. Es gibt nur noch Schimpfe, wenn nicht mehr da ist.
Okay, gut. Ja, aber dass diese Buchse auf die Unterseite des Gerätes gewandert ist und nicht mehr auf der Rückseite ist, das finde ich schon gut. Das ist deutlich besser für die Handhabung, wenn man zum Beispiel mal ein Kabel anstecken möchte, während das Gerät noch am Lenker ist.
Das ist richtig. Solange du die mitgelieferten Halterungen nimmst, ist es auch kein Problem. Ich habe die feste Vorbauhalterung bei mir am Rad dran gehabt und wollte dann eben dieses Laden während der Fahrt testen. Und dann bin ich gescheitert, weil der Stecker passt nicht mehr rein. Das heißt, ich muss dann etwas tiefer in meine Kiste wühlen. und habe dann ein Kabel mit abgewinkeltem USB-C-Stecker gebraucht.
Okay. Also ich nutze quasi momentan nur die normalen Halterungen.
Gummiband. Da
genau.
Ja. Da passt es ganz gut. Kein Thema, da funktioniert es. Das sind ja auch zwei Stück dabei. Insofern ja. Lieferumfang würde ich sagen, passt, Haken dran, gut.
Was ich auch schön fand, ist, dass er jetzt einen barometrischen Höhenmesser hat und sich selbst kalibriert. Das wird ja auch immer gesagt. Das heißt, wenn ich jetzt die Aufzeichnung starte, dann kommt so eine Meldung, automatische Kalibrierung. Ich habe jetzt meine Höhendaten noch nicht ausgewertet, aber zumindest schon mal, wenn ein barometrischer Messer dabei ist, dann sind die Daten schon präziser.
Genau, das ist mir auch positiv aufgefallen. Und auch dann gleich am Anfang kommt jetzt der erste große Kritikpunkt. Die Frage, habt ihr einen Helligkeitssensor jetzt eingebaut? Nein.
Ja.
Ganz bitter, ganz böses Foul.
Matthias, man muss doch noch irgendwas haben, wo sich dieses Ding wirklich von dem Edge 1040 absetzt.
Ja, da langen doch die Displaygröße, die Profile, die ganzen Trainingsfunktionen und so weiter. Aber der Helligkeitssensor, also das ist ja, verstehe ich nicht. Und ich meine, das wird dann wieder in diesem unsäglichen Leid mit dem viel zu kurzen Akkulaufzeit münden.
Ja, aber jetzt sind wir mal ein bisschen auseinander. Wir müssen ja mal ein bisschen Differenz haben. Ne? Also ich habe in deinem Video ja selber gehört, die Akkulaufzeit selbst bei voll aufgedrehter Helligkeit hast du 7 Stunden irgendwie rausbekommen, richtig?
Richtig, genau.
Ja, und 7 Stunden Akkulaufzeit bei Vollpower, das reicht doch aus.
Ja, natürlich schon. Die meisten Fahrten werden kürzer sein. Es gibt immer die noch ein bisschen länger fahren wollen. Das Thema ist natürlich, aktuell ist der Akku halt ganz neu und frisch. Und die Frage ist, wie sich der mit der Zeit entwickelt. Also die 10 Stunden möchte ich eigentlich schon bei den ganzen Geräten immer sicher sehen.
Ja, gut. Aber die kriegst du auch raus, meines Erachtens, wenn du ein bisschen aufpasst. Also wenn man es drauf anlegt, und weiß, man hat einen langen Fahrtag vor sich und das habe ich jetzt ja auch ein paar Mal gemacht. Gut, das war jetzt noch der 1040er und so. Aber die Fahrten, die ich jetzt mit dem Edge Explore 2 gemacht habe, die waren jetzt kürzer. Aber die deuteten auch darauf hin, dass eben durchaus Laufzeiten jenseits der 10-Stunden-Grenze erreicht werden und damit reicht es vollkommen aus. Der Witz ist ja, man hat ja meistens noch ein Smartphone bei, was irgendwie geladen werden muss und das hat ja einen ganz anderen Energiefraß sozusagen und mal eben so ein Edge Explorer aufzuladen, ist ja eigentlich ein Klacks dagegen.
Ja, wobei er lädt nicht wirklich schnell auf, ist mir aufgefallen. Also ich bin ja jetzt viele Tage hintereinander gefahren und habe ihn dann auch öfter wieder zwischengeladen und das ging nicht so wirklich ratzfatz.
Okay. Gut, aber bist du mal irgendwo in eine kritische Situation gekommen?
Nein, also das ist wirklich, weil dafür habe ich die unterschiedlichen Streckenprofile mir immer ausgesucht und war, glaube ich, wirklich am Stück das längste, waren irgendwie 3,5 Stunden unterwegs.
Ja, also und da muss ich sagen, für mich, für so ein Gerät reicht das aus. Wer wirklich der Dauerathlet ist, der kauft sich dann sowieso den 1040er oder was anderes. Also von daher aus meiner Sicht für diese Geräteklasse vollkommen ausreichend. Was ich eher dann so ein bisschen bemängeln würde, eben das Display bei Abschattung. Und das hast du ja auch rausgestellt, dass man eben, ja, wenn man solche Situationen hat, Wechselspiel zwischen greller Sonne und Schattenfahrten, dann sollte man schon die Hintergrundbeleuchtung einschalten, sonst wird es in Schattenpartien einfach kaum noch ablesbar. Und das bedeutet dann eben, dass man das Display auf permanent einstellen sollte, 50-60% Helligkeit und dann funktioniert das Ganze.
Ja, genau. Das kommt dann immer noch ein bisschen drauf an, wie gut sind deine Augen, weil wie dunkel ist deine Sonnenbrille, die du beim Radeln aufhast und solche Geschichten. Aber ja, im Bereich so von 60% Hintergrundbeleuchtung hat das dann bei mir gepasst. Und also dieser Sensor wäre wirklich noch eine schöne Sache gewesen. Das gefällt mir einfach nicht so gut, weil es dann eben auch in diese Akku-Thematik rein schiebt. Und na gut,
Ne? Diese Power-Variante, wer ist denn auf die Idee gekommen eigentlich? Wer braucht das wirklich? Ja, viel zu teure Kabel dazu noch und so. Also, sorry, also das ist jetzt wirklich ein Aufwand. Da wurden etliche 10.000 Euro oder Dollar meines Erachtens versenkt, die man sich hätte sparen können.
Ja, da bin ich zwiegespalten, sagen wir es mal so. Also beim Edge Explore bin ich bei dir. Da finde ich es ein bisschen komisch, dass du quasi die Power-Variante kaufen musst, um überhaupt diese Ladepins zu bekommen. Allerdings grundsätzlich diese Power-Halterung mit der Möglichkeit zum Anschluss ans E-Bike finde ich absolut genial. Und das war eigentlich das, was wir erwartet haben. Oder haben wir ja schon die ganzen Jahre immer wieder gefragt, dann kamen da der 1030, der 830. Ja, er hat die Pins und was kann man jetzt mitmachen? Ja, das Akku-Pack von Garmin dran machen. Immer noch nichts. Und jetzt kommen sie endlich damit und jetzt quengelst du wieder weiter. Beim Edge Explore bin ich bei deiner Quengelei dabei. Da finde ich es auch nicht wirklich so dolle. Aber du kannst ja diese Halterung auch einzeln kaufen und dann kannst du auch deine sehr hochwertigen Edge 830, 1040, 1030 Plus kannst du dann eben auch über diese Powerhalterung mit dem E-Bike verbinden.
Gut, also bei E-Bike bin ich bei dir, gar keine Frage. Wenn es nur eben ein normales Rad ist, dann denke ich, ist es wirklich übertrieben.
Absolut. Weil ich meine, was willst du am normalen Rad dann dranhängen? Ob du den Nabendynamo dranhängen kannst, wage ich zu bezweifeln. Das werden wir vielleicht mal testen können, wenn wir die kriegen, weil diese ganzen Power-Geschichten sind ja noch nicht im Handel erhältlich. Ich habe sie nur mal kurz im Vorfeld und auf der Messe in der Hand gehabt. In dem Moment, wenn du kein E-Bike hast, ja, dann kannst du dir auch, wenn es unbedingt lange aushalten soll und du kein Kabel reinstecken möchtest, dann kannst du dir auch diesen Garmin Powerpack kaufen, den es schon seit Jahren gibt.
Ja, den habe ich auch. Nutzt du den?
Immer auf Messen, ja. Da komme ich, das ist richtig genial, da komme ich so eine 4-Tage-Messe, komme ich ohne Nachladen durch.
Sehr gut, als Messe-Equipment im Innen. Jetzt weiß ich auch, wofür das Indoor-Profil gut ist.
Genau. Nee, also das ist wirklich diese Power-Variante finde ich gut. Aber ich meine, über den Preis müssen wir nicht reden. Mhm. Das ist unmöglich. Das ist ja, man könnte sagen, eine Frechheit. Da hat wahrscheinlich einer gesagt, wir nehmen 15 Euro und der andere hat 50 verstanden und hat es dann aufgeschrieben.
Mhm. Also, meinst du eigentlich, bei dieser Ladefunktion wird da wirklich auf eine intelligente Akkuladung geachtet? Also ein intelligentes Akkuladen, muss man sagen, weil wenn da jetzt permanent Strom anliegt, ja, und ich gehe davon aus, dass der Strom, der vom E-Bike geliefert wird, nicht irgendwie intelligent auf das Edge Explore 2 ausgerichtet ist. Also sprich, da liegt jetzt permanent Ladestrom an. Das ist dann doch eigentlich auch eher schlecht für das Akkuleben, oder?
Also, das sind jetzt zwei Baustellen, die wir besprechen müssen. Das eine ist recht einfach, der Strom liegt an. Da würde ich sagen, das ist genauso, wie wenn du deinen Edge Explore an dem USB-Ladegerät zu Hause angesteckt hast. Liegt genauso permanent Strom an. Da ist auch keine Intelligenz dran.
Genau, aber den lade ich ja dann, den stecke ich ja ab, sobald er voll ist. Dann
das machst du
geladen.
Vielleicht. Also manchmal stecke ich den bei mir an auf meinem Tisch, wo die ganzen Gadgets rumliegen und dann liegt der teilweise da auch mal eine Woche oder eine halbe Woche.
Das ist aber auch ein Hardcore-Prüfer, Matthias.
Ja, da müssen die Dinger durch.
Ja.
Hatte ich aber auch noch nie Probleme in die Richtung. Das andere ist das Thema natürlich, was kommt vom E-Bike, was kann diese Halterung machen und ich habe ja die mir schon mal genauer angeguckt. Und du kannst also von 4 bis 14 Volt alles da reinstecken.
Mhm.
Also das ist schon in Ordnung. Die haben da entsprechende Elektronik, die Spannungsversorgung eben anpassen an das Gerät. Das schaut mir schon alles ganz gut durchdacht aus. Also du kannst ja diese 5 Volt USB anschließen. Finde ich jetzt nicht wirklich sinnvoll, aber okay, es geht. Du kannst, wenn du noch ein älteres Fahrrad hast, E-Bike mit der 6-Volt-Technik, kannst du deinen 6-Volt-Lichtanschluss anschließen. Du kannst deinen 12-Volt-Lichtanschluss einfach dran klemmen oder diese 12-Volt-Power-Steckdose im neueren Bosch-Motor nutzen.
Also du bist der Meinung, das schadet nichts, wenn das Ding permanent an der Stromquelle hängt?
Würde ich sagen, nein. Weil es wird ja auch verbraucht. Du hast es ja nicht nur zum Laden dran. Es wird was verbraucht, es wird nachgefüllt und die Elektronik, also die Ladeelektronik im Edge-Gerät, die muss dafür sorgen, dass das ordentlich geladen wird. Also die muss das Batteriemanagement machen. Und das macht sie ja schon seit Jahren über die USB-Schnittstelle, wo auch geladen wird. Mhm.
Das ist richtig, aber im Gegensatz zum E-Bike wird es ja dann, wenn das Ding drinnen ist, wird es ja nicht dauernd entladen, geladen halt, sondern da wird es dann erstmal nur aufgeladen, ist immer ein Schluss. So, also ich bin gespannt, vielleicht müssen wir da nochmal in Ruhe drauf gucken und da auch mal einen Praxistest machen oder mal irgendwann in den nächsten Podcast-Folgen nochmal sagen, was sich da so ergeben hat.
Richtig, da müssen wir erstmal warten, bis wir die Powerhalterung wirklich geliefert kriegen mit einem entsprechenden Kabel und dem passenden Radl dazu.
Gehen wir nochmal zu den Profilen. Wir haben ja schon gesagt, der hat jetzt Profile, verschiedene, die man einrichten kann. Natürlich fehlt, natürlich in Anführungszeichen, fehlt jetzt ein naheliegendes Profil, nämlich das Trekkingradprofil. In deinen Videos hast du es ja gezeigt. Man kann das einrichten und hast auch darauf hingewiesen, dass dann aber, egal was man da einrichtet, die Daten, die aufgezeichnet werden, nachher unter einen anderen Bereich gespeichert werden. Und vielleicht kannst du es nochmal erläutern.
Also, es sind exakt 3 Profile drinnen. Du kannst die auch nicht rauslöschen und nicht ergänzen, sondern es bleiben vom ersten bis zum letzten Tag immer genau 3 Stück. Die sind fest belegt. Es gibt das Rennrad, ist relativ einfach, geht in Rennrad auf dem Garmin Connect Portal. Also im Gerät ist dieses Profiltyp eigentlich egal. Es wird nur dann interessant, wenn du die Touraufzeichnung an Garmin Connect hochlädst, weil da haben dann alle Aktivitäten einen Profiltyp. Und der ist eben beim Edge Explore 2 auch fest verdrahtet. Das heißt, wenn du mit dem Rennradprofil eine Tour aufzeichnest und an Garmin Connect hochlädst, liegt die als Rennradtour in dem Profil. Lädst du eine Tour, die mit dem Indoor-Profil aufgezeichnet wurde, hoch, liegt sie als Indoor-Profil in Garmin Connect. Und das dritte, das ist ja für uns eigentlich das Wichtigste, das Tracking oder Garmin nennt es Offroad, das liegt dann als Gravel-Offroad-Radfahren Aktivitätstyp in Garmin Connect. Und das, finde ich, passt dann eigentlich auch dazu.
Ja, also ich glaube, der Praxisrat wäre, dieses Offroad-Profil zu nutzen für die Leute, die eben ganz normal Trekkingrad fahren und ihre Touren fahren, ihren Freizeitbereich fahren und vielleicht das umzubenennen oder so. Aber das ist dann das Profil, was am sinnvollsten eingesetzt werden sollte.
So ist es, genau. Kritischer wird es für die Mountainbiker, weil da gibt es gar keine Möglichkeit, dass du das irgendwie umändern kannst.
Tja. Naja gut, man braucht es da nicht so unbedingt. Man kann ja eben die Parameter ändern und das Bild bleibt gleich. Wie sind denn deine Erfahrungen mit dem Routing?
Routen, also die Streckenberechnung ist jetzt ja gar nicht mal so schlecht. Aber ich meine, unsere Erwartungshaltung ist halt auch extrem niedrig bei dem.
Ja.
Also wenn du da irgendwie ein Sonderziel eingibst, die ja jetzt leichter erreichbar und leichter einzugeben sind, dann ist es jetzt gar nicht mal so übel. Wo wirklich Garmin mehrere Schritte zurückgegangen ist, ist das unsägliche Thema Rerouting, wenn du einer geplanten Strecke nachfährst. Für mich schaut so aus, als ob die Hardware eine Nummer zu günstig ausgewählt wurde, der Prozessor. Wir sind beim Rerouting schon fast vor dem Todesloop, den wir vom TC kennen.
Meinst du eigentlich die Geschwindigkeit des Reroutings? Also sprich, man hat jetzt die Strecke verlassen, das Gerät berechnet eine neue Strecke, oder meinst du jetzt das Ergebnis des Routings?
Nein, die Geschwindigkeit, die Zeit zwischen Verlassen der Route und ich krieg wieder eine funktionierende Navigation. Mhm. Die dauert also bei mir erstmal so 10 Sekunden, bis er überhaupt kapiert, dass ich die Strecke verlassen habe. Dann berechnet er neu. Das geht schon mal wirklich sehr gerne in den Bereich von 30 Sekunden bis zu einer Minute. In der Zeit steht teilweise das komplette Gerät. Du kannst auch keine Taste drücken, weil er ist einfach der Prozessor, die CPU ist am Anschlag. Da geht nichts mehr. Und dann habe ich es zweimal erlebt, dass er dann angezeigt hat, wo die nächste Abzweigung wäre, um weiterzufahren. Aber an der war ich schon vorbei. Mhm. Also hat er sofort wieder in den nächsten Rerouting rein. Und wir kannten das ja vom TC. Das war dann der sogenannte Todesloop. Der ist dann teilweise auch wirklich in einem Absturz und in einem Reset vom Gerät gekommen, weil der sich so im Kreis gedreht hat. Er hat eine Strecke neu berechnet, aber die war nicht mehr fahrbar. Also musste er sofort wieder die nächste berechnen und dann war er irgendwann so überfordert, der Speicher und die CPU waren so ausgelastet, dass er in Reset gegangen ist. Mhm. Und kurz davor ist im Moment jetzt der Edge Explorer 2.
Also bei meinen Versuchen war es nicht ganz so dramatisch. Was mich mehr geärgert hat, ist, dass das Ergebnis der Neuberechnung wieder mal permanent nach hinten führte. Ich sollte also wieder zurück auf die Strecke fahren, obwohl eigentlich die Strecke dann wirklich vor mir lag und es ein leichtes gewesen wäre, dahin zu führen, quasi 200 Meter geradeaus, statt jetzt nochmal 1,3 Kilometer zurückzufahren. Und das fand ich einfach unsäglich.
Das habe ich dann dadurch ausgetrieben, dass ich diese ganzen neumodischen Schalter alle auf off geschaltet habe. Also du musst das Popularity Routing ausschalten, du musst das Vermeiden von verkehrsreichen Straßen ausschalten, dann wird's einigermaßen, die Qualität einigermaßen gut, aber nicht die Geschwindigkeit.
Würde ich auch sehen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Praxistipp. Wie fandst du denn die neue Funktion mit den verkehrsreichen Straßen?
Gute Idee, weniger gut umgesetzt.
Warum?
Also, dass man sie angezeigt kriegt, ist die eine Sache. Diese Warnung vor verkehrsreicher Straße, ja, die kommt genau dann, wenn ich quasi an der Straße dran stehe. Ja. Also die wird nicht vorher, sondern ich meine, ich stehe mitten im Verkehr. Und dann kommt die Warnung, jetzt du näherst dich einer, oder wie die heißt, verkehrsreiche Straße vor genau. Haus oder so.
Genau, ja.
Also das ist mal, naja, putzig, die Warnung kann man sofort ausschalten, würde ich jetzt mal sagen. Schlimmer finde ich wirklich diese Einstellung im Routing, wo man dann sagen kann, unter den Vermeidungen, vermeide verkehrsreiche Straßen. Das mag im Rennradbereich über Land noch ganz gut funktionieren. Da habe ich auch mir ein paar Routen berechnen lassen, wo das wirklich schön war. Und da ist er auf weniger befahrene Landsträßchen ausgewichen. Da funktioniert es gut. In dem Moment, wenn du, und das passiert auch bei einer tollen Trekkingradtour, durch ein Dorf, durch eine Stadt durchfährst, dann ist diese Funktion grauenhaft, weil er macht dann auf Teufel komm raus, versucht er dich von diesen verkehrsreichen Straßen wegzubringen und führt dich quasi im Zickzack mit permanentem Abbiegen durch irgendwelche Wohngebiete. Und wenn du halt ein Dorf irgendwie auf deiner Radroute durchqueren musst, ja, dann ist das halt hauptsächlich oder häufiger mal die Dorfstraße und die ist halt stärker befahren. Aber damit muss man dann halt auch mal leben.
Genau, und das unterscheidet auch meines Erachtens nicht, ob diese verkehrsreiche Straße einen Radweg hat oder nicht.
Da bin ich mir gar nicht ganz sicher bei der Aussage. Da fehlen mir noch ein bisschen die Erfahrungswerte, weil so häufig war das bisher nicht auf meinen Strecken, dass es diese fahrbahnbegleitenden Radwege gab.
Gut, das können wir nochmal testen. Also ich werde das Gerät auch nochmal weiter einsetzen. Ein paar Funktionen liegen noch da an. Aber ich sag mal so, diese Funktion, verkehrsreiche Straßen anzuzeigen, fand ich jetzt auch nicht so wirklich toll. Letztendlich, wenn man eine Karte gut darstellt, dann sieht man, was eine Hauptverkehrsstraße ist. Und ja, wie du schon sagst, man kommt dann da an und was soll die Information? Hallo, jetzt stehst du vor einer verkehrsreichen Straße. Bringt irgendwie gar nichts. Und am Anfang dachte ich auch so, was ist das für eine komische Darstellung auf der Karte? Jetzt irgendwelche roten Punkte da drauf, irgendwie Einbahnstraße oder gesperrt. Und dann habe ich jetzt verstanden, das sind jetzt eben diese verkehrsreichen Straßen. Also mir hat es wirklich nicht viel geholfen.
Das, sage ich mal, ist ja noch okay. Und du kannst es ja auch sehr einfach über dieses neue Schiebemenü, was von unten drauf fährt, kannst du das ja auch ein- und ausschalten. Also ich finde es gar nicht so schlecht, die Anzeige. Ich habe die Anzeige bei mir auch aktiviert, habe aber alles andere zum Thema verkehrsreiche Straßen habe ich ausgeschaltet.
Ja, ich denke mal, es bleibt dabei, zu Hause planen und sich dann leiten lassen und dann sollte man eigentlich ganz gut geführt werden.
Ja, solange man die Strecke nicht verlässt. Ja. Also das war wirklich übel und ich bin dann auch mal letzte Woche, am Wochenende, bin ich dann noch mal mit dem Karoo 2 unterwegs gewesen. Und da merkt man dann wirklich mal, was es heißt, eine schnelle und gute Alternativstrecke, wenn man von der Route abkommt, geliefert zu kriegen. Also das war eine andere Welt. Das war wieder mal sehr entspannt dann.
Okay. Ja, Matthias, wir sind schon sehr lange mit unserer Folge jetzt hier dabei. Können wir es so langsam auf den Punkt bringen zu unserem Edge Explore 2? Was müssen wir noch besprechen?
GPS-Genauigkeit können wir mal ganz schnell machen, reicht vollkommen. Da würde ich sagen, waren die Sparmaßnahmen am richtigen Ort. Das heißt, es werden zwar die drei wichtigsten Satellitensysteme genutzt, aber nicht in der Edelausführung der Multifrequenz. Also insofern, da passt günstigerer Chipsatz, aber von der Genauigkeit her hatte ich da nie ein Problem. Das andere ist noch das Thema E-Bike-Konnektivität. Weiß nicht, hast du ein passendes Rad, um das mal auszuprobieren?
Nein.
Also es werden wie bisher die ANT Plus LEV-Räder unterstützt, die Shimano Steps-Räder. Es gibt eine eigene E-Bike-Seite, die würde ich aber nicht unbedingt als zwingend notwendig erachten, weil da hat wahrscheinlich keiner von den Garmin-Entwicklern mal das selbst getestet, weil wenn du eine andere Ansicht oder Aufteilung der Datenfelder machst, dann funktioniert das nicht mehr, weil da werden dann Werte einfach abgeschnitten.
Ui.
Ja, insonst kannst du alle E-Bike-Werte auch ganz normal wie jeden anderen Datenwert über die anderen Aktivitätsseiten verteilen. Es gibt jetzt diese neue Smart-Reichweite, die auf den ersten Blick sehr cool wirkte. Das heißt, Garmin hat ja mehr Informationen, also vor allen Dingen das Höhenprofil, die Topografie, was vor dir liegt. Sie wissen, welche Strecke du fährst. Und können da ein bisschen besser das einschätzen, ob denn die Akkuladung für die geplante Tour ausreichend ist. Aber da waren so meine Erfahrungen jetzt. Also ich habe im Moment ein Specialized-Radar, was ANT plus LEV kann. Die Unterschiede zwischen der Reichweite, die Specialized gibt, und die Smart-Reichweite von Garmin sind teilweise sehr, sehr weit auseinander, teilweise doppelt so hoch.
Ui.
Garmin rechnet da extrem niedrige Werte aus und das, obwohl da also kein Brenner-Grenzkamm vor einem liegt, wo es nochmal 1000 Höhenmeter hochgeht oder solche Sachen.
Mhm.
Muss man noch ein bisschen testen und mal gucken, wie da das sich noch in Zukunft entwickelt, wie gut da diese Reichweitenanpassung ist.
Mich würde noch mal eins interessieren, Climb Pro, braucht man das?
Es gibt sehr viele Fans davon.
Vielleicht erstmal erläutern, was also diese Funktion, dass man eben sieht, was vor einem liegt, also als Steigungsstrecke. Das wird ja dann sofort eingeblendet. Jetzt kriegst du da vor dir eine Steigung mit so und so viel Prozent. Und
so lang ist sie noch und so weiter. Also die ganze Berechnung passiert ja auf dem Edge-Gerät. Also das heißt, auch wenn die Strecke in Komoot geplant wird, in dem Moment, wenn du die aufrufst im Edge-Gerät, dann sagt er dir eben, wie viel Steigungen dich da erwarten, wie genau er das berechnet, das bleibt das Geheimnis von Garmin. Was mich eigentlich daran am meisten ärgert, ist, dass gerade dieses jetzt kommt dann bald eine Steigung auf dich zu und jetzt geht's gleich los und jetzt geht's los. Das kommt dann immer in den Vordergrund. Und in dem Moment wird deine Karte überblendet und häufig ist es halt so, dass du auch am Einstieg in eine Steigung auch noch eine Abzweigung hast. Und da ist dann die Gefahr sehr groß, dass du die dann vor lauter Climb Pro verpasst.
Ja, genau. Also mir ging es zum ersten Mal so, da war ich am Harz und der Anstieg war da. Ich fuhr in einen Kreisverkehr rein und das Ding poppt auf und ich wusste nicht, wo fährst du jetzt raus? Ja.
Genau.
Ja.
Und ich meine, wir wissen schon vielleicht durch ein bisschen Erfahrung und öfter, dass wir die Dinge nehmen, wie wir jetzt irgendwelche Pop-ups wegkriegen oder Seiten verschieben und so weiter. Aber wenn ich da jetzt an einen Einsteiger in die Navigation denke, dann, das werden dann hektische Sekunden.
Ja, denke ich auch. Also das ist ein Beispiel für mich, wo ich sagen würde, die Zielgruppe für diesen Edge Explorer 2 braucht das wirklich nicht.
Aber ist ja kein Problem. Du kannst dieses Climb Pro ja komplett ausschalten. Du kannst die Seite rausnehmen. Insofern, wenn du das nicht möchtest, wirst du davon nicht belästigt. Also alles gut, würde ich sagen.
Wir haben jetzt viel gemeckert teilweise, aber in der Summe erfüllt der neue Edge Explorer eigentlich alles das, was der alte auch schon konnte. Ich finde ihn mit der neuen Reichweite, mit dem barometrischen Höhenmesser etc. und USB-C-Buchse und so weiter, ist es eigentlich ganz gut. Das Display ist jetzt auch nicht schlechter geworden. Also ich würde sagen, ein würdiger Nachfolger, wer einen alten Edge Explorer hat, der sollte ihn behalten. Ob jetzt ein Umstieg so notwendig ist, was meinst du?
Im Moment auf keinen Fall. Der Preis ist zu hoch, die Software noch nicht ausgereift genug. Also insofern würde ich im Moment auch für Neueinsteiger eher sagen, noch ein bisschen zögern, Füße stillhalten und warten, bis die Software verbessert wird und der Preis vielleicht bei dem einen oder anderen Online-Händler dann schon das Fallen beginnt.
Genau. Also ich denke mal, falsch machen kann man mit dem Gerät nichts, das ist gut. Und es erfüllt auch im Grunde seinen Zweck, wenn man es eben einsetzt mit ein paar Tipps und Tricks. Aus meiner Sicht, ich würde mich freuen, wenn Garmin wirklich mal abspeckt bei den Funktionen, weniger macht. Das würde vielen Leuten wahrscheinlich irgendwie ein paar Schweißperlen weniger auf die Stirn treiben, sondern ja, jetzt kann man es wirklich einsetzen mit dem, was wir wollen, navigiert werden, ohne großen Schnickschnack und ohne viel Trainingsfunktionen etc. mit einer guten Karte. Mehr wollen die meisten Leute nicht. Und dann haben wir ein Gerät, was dann eben auch vielleicht ein paar Euro kosten darf, aber eben zuverlässig durch die ganzen Touren führt.
Das kann man als Schlusswort mal stehen lassen.
Nein, ich habe noch was.
Nein, du willst noch die entscheidende Frage geklärt wissen. Edge Explorer 2 neu kostet im Moment ja 300 Euro oder einen guten abgehangenen Edge 1030 Plus aus einer Händlerrestbestand kaufen. Was würdest du, wo würdest du hintendieren?
Also ganz ehrlich, auch wenn der Edge 1030 Plus preiswerter wird, ich bin da bei dem Thema Einfachheit und da würde ich sagen, da bin ich noch beim Edge Explorer.
Okay.
Trotz kleinerem Bildschirm, weil ich denke, ein Edge 1030 Plus oder ein 1040er ist einfach so mächtig, der überfordert mit seinen ganzen Funktionen viele der Normalradler.
Beim 1040 sage ich mal, wenn ich auf den Preis schaue, okay, der ist einfach doppelt so teuer, das ist eine ganz andere Liga. Aber bei einem Edge 1030 Plus zu einem attraktiven Kurs, also wenn du den irgendwie jetzt im Ausverkauf für 400 Euro oder so in der Liga kriegen würdest, würde ich zum 1030 Plus greifen. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist Akku, Helligkeitssensor, ja gut, und dann die zwei mal zusammengefasst oder noch als dritten Punkt ein stabiler funktionierendes Rerouting. Weil dieses ja. elendlahme Rerouting vom Edge Explorer 2, das hat mich so genervt, dass ich sagen würde, nee, also das ist kurz vor K.O.-Kriterium. Insofern, wenn der Preisunterschied nicht so hoch wäre, ich würde den 1030 Plus nehmen.
Okay, das war jetzt schon fast das Schlusswort. Also ich nehme den Edge Explorer 2 nochmal vor die Nase und gucke mir mal das Verhalten mit diesem Rerouting nochmal an. Ich habe es jetzt nicht so schlimm wahrgenommen, aber ich werde da mal ein Auge drauf werfen. Können wir in der nächsten Folge nochmal vielleicht kurz erwähnen. Aber eine ganz empfindliche Geschichte ist uns ja aufgefallen, dass der Edge Explorer 2 eben nicht mehr optimal oder andersrum kaum noch mit Basecamp zusammenarbeitet.
Das ist richtig, ja. Das ist mir erst eigentlich so richtig bewusst geworden auf die Kommentare zu meinem YouTube-Video hin. Ich habe ein paar Sachen vorher mal ausprobiert, habe ihn mal dran gesteckt. Ja, er verbindet sich und die Karten werden auch auf den PC runtergeladen und so, was man so kannte. Dann habe ich diese drei Favoriten, die halt immer drin sind, so mit Garmin, Garmin Europa und Garmin Taiwan, die habe ich über ein Edge, über Basecamp gelöscht. Danach waren sie schon wieder drauf oder immer noch drauf. Und dann konnte man da ein bisschen genauer gucken und also er wird zwar angezeigt in Basecamp, aber du kannst fast nichts dran machen.
Ja. Also du kannst die gespeicherten Touren, die kannst du dir angucken. Die Karten werden nicht erkannt beziehungsweise nicht in Basecamp reingeladen. Und ja, jetzt kann man sagen, viele unserer jetzigen Hörer werden mit dem Thema Basecamp, also mit Garmins Planungssoftware, gar nichts mehr zu tun haben, weil man die eigentlich kaum noch braucht. Ich persönlich finde es schon gut, wenn man ein Programm hat, was erstens offline läuft, aber vor allen Dingen, womit man auch Touren zusammenschneiden kann, also teilen, zusammenfügen etc. und so. Von daher ist das schon eine Zäsur und ich vermute jetzt einfach mal so ganz blank, dass Basecamp einfach dieses Gerät nicht kennt. Der 1040er hingegen, da funktioniert das alles noch, aber der Edge Explorer 2 ist das erste Gerät, ja, da meckert Basecamp und sagt irgendwie, das Ding wird als Garmin-Laufwerk angezeigt, aber eine Typenbezeichnung wird da gar nicht aufgerufen. Also hat man ihn jetzt in dieser Software irgendwie rausgelassen.
Ja, also da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, ob Garmin noch an Basecamp noch mal eine Änderung vornimmt, dass sie der Basecamp vielleicht doch noch am Leben erhalten oder ob sie wirklich sagen, das war's nicht mehr oder das gibt's nicht mehr. Wobei dann würde ich mir wünschen, dass ich da auch wirklich eine Meldung kriege, wenn ich den Edge Explorer da anschließe, dass man sagt, okay, hier ist jetzt vorbei, da wird es nichts geben.
Ja gut, diese Meldung hatten wir ja schon mehrfach. Also es gab ja auch kein Update, als der 1040er rauskam zu Basecamp. Und trotzdem hat er funktioniert. Und dass er jetzt nicht funktioniert, der Edge Explorer 2, finde ich schon interessant. Also sollten wir vielleicht bei Garmin nochmal nachhaken. Vielleicht gibt es ja dann mal eine offizielle Erklärung dazu. Ich finde es schon schade, weil das würde wirklich eine für mich ganz doch bedeutende Zusammenarbeit dann beenden. Also sprich das Garmin-Planungsprogramm mit den Garmin-Hardware-Geräten.
Ja, finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Da plane ich lieber woanders und werfe dann die GPX-Dateien in den New-Files-Ordner rein und das funktioniert auch. Was auch nicht mehr funktioniert, sind die eigenen POI-Listen. Also du konntest ja früher in den Ordner Garmin Unterordner POI konntest du eine GPI-Datei reinlegen mit, zum Beispiel habe ich da meine Schwalbe, Schlauchautomaten immer drin gehabt. Das funktioniert nicht mehr.
Ja, interessant. Also ich fände es schön, wenn es weitergehen würde. Und ich habe uns auch heute gerade auch eine Zuschrift bekommen und der sagte eben, ich habe zum Beispiel Basecamp mitgenommen auf einem kleinen Windows-Notebook, weil er unterwegs auf einer Auslandsreise eben gerne noch Tracks zusammenbastelt. Und da sagt er, da ist mir Basecamp jetzt mal übergelaufen. Also hat dauernd irgendwelche Daten produziert und konnte nachher nicht mehr exportiert werden, eine GPX-Datei. Das zeigt ja schon, ja, wir sollten uns jetzt langsam wirklich mal von Basecamp wahrscheinlich verabschieden.
Gut, ich finde das jetzt alles nicht ganz so schlimm. Ich war eh nie der große Basecamp-Fan. Ich komme dann eher aus der TTQV, Quo Vadis, TuraTech-Ecke. Wobei, da habe ich auch noch nicht probiert, ob denn dieses Tool noch mit dem Edge Explorer 2 zusammenarbeiten kann.
Tu das mal, ja.
Gut, ja. Haben wir unsere To-Dos bis zur nächsten Episode.
Also, dann würde ich sagen, alles Gute und genießt nochmal die schönen Tage. Es soll ja doch noch ein paar schöne Tage zum Radfahren geben oder zum Wandern, was auch immer. Und wir sind demnächst wieder für euch da.
So machen wir das. In diesem Sinne, schöne Zeit. Ciao, Servus.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.